Halleluja! Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen.
Vielen Dank für die wunderbare Hinführung durch die Lieder und auch die Textlese. Wie gesagt, es geht um das Thema Sorgen und ganz genau um das Thema, wir sollen uns sorglos Sorgen machen. Scheint ein Widerspruch zu sein. Der Text dazu steht in Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Wir hören auf das Wort Gottes. Jesus spricht: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel wertvoller als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Und dies alles wird Gott euch hinzufügen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Soweit aus dem Wort Gottes. Der Vers 33: Trachtet aber zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit, so wird Gott euch dies alles zufügen, ist einer der fettgedruckten Verse aus der Lutherbibel. Ja, diese Auswahl von wichtigen Versen in der Bibel kann hilfreich sein, wenn man einen passenden Bibelvers für die Geburtstagskarte sucht. Man blättert durch die Bibel und springt von einem fettgedruckten Vers zum nächsten. Und dabei kann es schon vorkommen, dass man die Verse vorher und nachher übersieht. So nämlich ging es mir mit diesem Vers. Dass dieser Vers etwas mit Sorgen zu tun hatte, war für mich naheliegend. Aber dass Jesus das auch mit dem Götzendienst in Verbindung brachte, das forderte dann meine Aufmerksamkeit. Dieser Text, den ich soeben gelesen habe, lädt ein, über drei Fragen nachzudenken. Über die Frage, worum sollen wir uns keine Sorgen machen? Und wie sorgt Gott denn eigentlich für uns? Und die nächste Frage, ja, worum sollen wir uns dann sorgen? Ich lese uns noch einmal den Vers 31 und einen Teil aus 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn nach dem allen trachten die Heiden, sagt Jesus. Ja, diese Fragen, die Jesus hier aufwirft, mögen uns vielleicht nicht den Schlaf rauben. Und wenn sie das tun, nicht weil wir es nötig hätten, sondern weil wir zu viel davon haben und uns entscheiden müssen. Bei den Zuhörern Jesu mag das bestimmt anders gewesen sein. Aber trotzdem geht es Jesus nicht darum, seinen Zuhörern hier einen hilfreichen Tipp für die Alltagsbewältigung zu geben. Jesus geht es um grundlegende Dinge der Nachfolge. Dieser Abschnitt aus Matthäus 6 ist nämlich ein Ausschnitt aus der Bergpredigt Jesu. In Matthäus 5, Vers 1 bis 2 lesen wir, als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Die unmittelbaren Zuhörer Jesu sind also seine Jünger. Aber später lesen wir auch, dass noch eine große Volksmenge dabei war und Jesu Lehren zuhörte. Diese erste lange Rede, die uns von Matthäus überliefert wird, steht ziemlich am Anfang von Jesu Wirkungszeit und gleich nach der Berufung der ersten Jünger. Man kann diese Bergpredigt also auch als so etwas wie ein Parteiprogramm verstehen. Jesus möchte hier deutlich machen, worauf es bei der Nachfolge ankommt. Er möchte seinen Jüngern zeigen, worauf sie sich jetzt eingelassen haben, indem sie Ja gesagt haben. Und deshalb ist es für Jesus so zentral, seine Position gegenüber dem Alten Testament hier ganz deutlich zu machen. Er ist nicht nur gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, sondern auch, um dieses Gesetz überhaupt auszulegen. Jesus kommt in das Judentum, inmitten der Gesetzesgelehrten und nimmt die nötige Korrektur vor. Er zeigt auf die Fehler, die vorherrschen, und er stellt somit alle Bemühungen der Gesetzesgelehrten, der Juden, in Frage. Und er sagt in Vers 20, Kapitel 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Tja, was ist denn besser als die Gerechtigkeit der Gesetzesgelehrten? Sie waren die Maxime im Judentum. Wonach soll man streben anstelle der Gerechtigkeit der religiösen Führer? Gottes Gerechtigkeit ist besser. Und nach Gottes Gerechtigkeit gilt es zu streben. Und so macht Jesus hier in dieser Bergpredigt deutlich, wie die Gesetze aus dem Alten Testament im Lichte von Gottes Gerechtigkeit zu verstehen sind. Aber er macht auch deutlich, wie ein Leben unter dieser Gerechtigkeit Gottes aussieht. Und in diesem Sinne spricht Jesus hier in unserem Predigttext vom Sorgen. Dass das Sorgen etwas mit dem Gesetz zu tun hat, macht er gleich im Vers 24 deutlich. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denken wir da an das erste Gebot von den 10 Geboten. Jesus schaut hier nicht in die besorgten Gesichter seiner Jünger und möchte ihnen Leichtigkeit geben. Er schaut in die Gesichter seiner Jünger und des Volkes und sieht, dass sie ganz am Leben vorbeileben. Und dieses Sorgen, von dem Jesus hier spricht, ist genauso alt wie auch das Volk Israel. Waren es nicht genau diese Fragen und diese Sorgen, die die Beziehung zwischen Gott und dem jungen Bundesvolk auf die Zerreißprobe stellten? Waren es nicht genau diese Fragen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, die nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch existenzielle Zweifel und ungehemmte Wut gegen Gott unter dem Volk aufbrachten? In 2. Mose 16, Vers 3 schreit das Volk zu Mose und Aaron und sagt: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt, in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Das Volk Israel zweifelt nicht nur an Gottes Fähigkeit, sie zu versorgen. Sie verdächtigen Gott auch eines bösen Planes, sie durch Hungersnot, Elends in der Wüste verenden zu lassen. Ja, diese Sorgen sind mit so extremen Emotionen beladen, weil sie an die Existenz des Menschen rütteln. Und das gilt nicht nur für das Volk damals in der Wüste, die kein Wasser mehr sahen und auch kein Brot mehr hatten. Das gilt leider heute auch für viele Menschen in der Welt. Es ist bittere Realität, dass viele Menschen sich ihres Überlebens nicht sicher sind, weil sie nicht genug zu essen und zu trinken haben. Und genau in diesen Sorgen um das Überleben, da entfacht sich die Frage nach einem liebenden Gott. Und wo diese Frage mit einem Nein beantwortet wird, ja, wo man Gott verbannt, wo man Gott die Fürsorge abspricht und seine Existenz leugnet, da bleibt der Mensch mit diesen Sorgen hängen. Wo man nicht mehr mit Gott rechnet, da ist der Mensch der einzige Erhalter des Lebens. Ja, da, wo man nicht mehr mit Gott rechnet, da gibt es kein höheres Ziel als den Erhalt des eigenen Lebens und den Erhalt des Lebens anderer Menschen. Der Mensch selbst wird ins Zentrum gerückt. Und dort, wo dann das eigene Überleben gesichert ist, dann strebt man Genuss und Luxus an. Und dort, wo der Genuss des Lebens und der Luxus gesichert ist, da strebt man die Verlängerung des Lebens an. Und genau darauf bezieht sich Jesus, wenn er vom Mammon spricht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Anstelle von Gott sind das Ich, das eigene Leben und der Wohlstand gerückt. Und hier richtet sich die Frage an mich: Welchen Stellenwert hat mein eigenes Leben, ja mein Wohlergehen in mir? Nicht, dass diese Fragen unwichtig sind nach dem Überleben. Ja, sie sind sogar lebensnotwendig. Aber investiere ich hier und da Zeit und Energie nur, um ein noch besseres Leben zu haben? Womit sind unsere Gespräche gefüllt und geleitet? Delia und ich, wir ertappen uns sehr oft, dass unsere gemeinsame Zeit davon geprägt ist, von den alltäglichen Sorgen. Und wir füllen unsere gemeinsame Zeit damit, dass wir über die alltäglichen Sorgen reden, uns Gedanken machen, statt über wichtigere Sachen. Ja, wo bleibt Gott und seine Sache, Gott und sein Reich in unseren Gedanken und Gesprächen? Doch Jesus macht hier ganz deutlich, dass diese Sorgen, die Sorgen um das Essen, Trinken und Anziehen, die einfach alles umfassen, was um das Überleben geht, die Sorgen der Heiden sind. Und genau hier sollen wir als Christen einen Unterschied zu den Ungläubigen machen. Die Menschen, die ohne Gott leben, werden von diesen Sorgen angetrieben. Und hier sagt Jesus, dass die Christen sich von Gott leiten lassen sollen. Nicht, dass die Christen zu Sozialfällen des Staates werden wollen, sondern weil diese Sorgen Chefsache sind. Gott selbst kümmert sich darum. Doch da stellt sich die Frage, wie sorgt Gott für uns im alltäglichen Leben? Und ich möchte dazu noch einmal in Vers 26 und dann 30 bis 32 lesen. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel wertvoller als sie? Und Vers 30, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Gott selbst nimmt sich diese Fragen an, die den Menschen so viel Zeit rauben. Die Fragen und die Sorgen, die um das Überleben des Menschen gehen, nimmt Gott, der Vater, auf sich. Und damit sagt Gott, dass diese Fragen keineswegs unwichtig sind. Ja, sie sind sogar so wichtig, dass Gott höchstpersönlich danach schaut. Aber er sagt damit auch, dass der Mensch seine Zeit nicht mit diesen irdischen Dingen vergeuden soll, sondern dass der Mensch für ein größeres Ziel geschaffen ist. Der Mensch ist nicht nur dafür geschaffen, für sein eigenes Überleben zu sorgen, ja für den eigenen Luxus und für das Anhäufen des Geldes. Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen, für die Beziehung mit Gott. Und Jesus nennt hier zwei Gründe in diesem Text, warum es überhaupt möglich ist, sich auf die Fürsorge Gottes zu verlassen. Erstens, Gott ist der Schöpfer und er sorgt für Pflanzen, Tiere und natürlich auch für den Menschen. Und Gott ist auch der Vater, der ganz genau weiß, was seine Kinder brauchen. Gottes Fürsorge ist also daran geknüpft, dass er unser Schöpfer und unser Vater ist. Gott ist sowohl der, vor dem wir uns aus Ehrfurcht beugen, aber er ist auch der, zu dem wir voller Vertrauen kommen können. Der Psalm 104 beschreibt sehr schön, wie Gott, der Schöpfer, für seine Schöpfung sorgt. Und ich lese uns aus dem Psalm 104 die Verse 10 bis 23. die Verse 10 bis 23. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdach. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Gerade in der Natur sehen wir, wie Gott, der Schöpfer, für seine Geschöpfe sorgt. Und warum sollte er sich dann nicht um den Menschen kümmern? Gott hat das Leben erschaffen und er erhält das Leben auch. Und der Mensch hat sogar eine ganz besondere Position vor Gott. Gott möchte nicht nur sein Schöpfer sein, sondern auch sein Vater. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der hat die Zusage von Gott. Sorge dich nicht darum, was du zum Leben brauchst, denn ich weiß, was du nötig hast und ich werde es dir geben. Der König David im Land Israel hat so etwas wie eine empirische Studie gemacht. Als König hat er sehr viel gesehen und erlebt, aber auch ihn bewegte die Frage, wie Gott denn für sein Volk sorgt. Und als er dann alt und auch lebenssatt ist, stellt er im Psalm 37, Vers 25 fest: Ich bin jung gewesen und alt geworden und nie habe ich einen Gerechten verlassen gesehen, noch seine Kinder Brot um Brot betteln. Das ist eine sehr starke Aussage Davids, aber sie lädt uns auch ein, wieder ganz von Neuem auf Gott, unseren Schöpfer und Vater, zu vertrauen. Ja, wenn Gott jetzt sich um all diese Sorgen, die um das Überleben gehen, kümmert, was bleibt für uns dann noch übrig zu tun? Worum sollen wir uns als Kinder Gottes denn überhaupt Sorgen machen? Und dazu lese ich uns noch einmal den Vers 33. Trachtet aber zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Und dies alles wird Gott euch hinzufügen. Hier gibt Jesus die Alternative zum Mammon. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Heiden trachten nach alledem, was dem Mammon entspricht. Aber ihr trachtet nach Gottes Königsherrschaft und nach Gottes Gerechtigkeit. Und so wird Gott euch all das hinzufügen. Hier macht Jesus deutlich, dass er nicht nur die Sorgen seiner Jünger wegnehmen will, er möchte ihnen auch eine ganz neue Perspektive geben. Der Blick wird von mir weg hin auf Gott und Gottes Sache gerichtet. Hier wird aber auch deutlich, was Jesus zu Beginn der Bergpredigt gemeint hat, indem er sagte, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es gilt nicht, auf die eigene Gerechtigkeit zu schauen, sondern auf Gottes Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, der ganz unschuldig am Kreuz für uns gestorben ist. Doch was bedeutet es, nach Gottes Königreich zu trachten? Mit dem Wort Königreich ist in erster Linie Gottes Herrschaft über das Leben von einem Menschen gemeint. Gott erobert das Herz, welches der Satan besetzt hat, und regiert. Dann, wenn Gott König ist, gelten plötzlich ganz andere Prinzipien und Maßstäbe in meinem Leben. Aber das Wort hat auch das künftige Reich Gottes im Blick, welches wir heute noch nicht sehen, nur teilweise erfahren in unserem Leben, aber dann Wirklichkeit werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Und das Trachten nach Gottes Gerechtigkeit ist dann das Leben unter dieser Königsherrschaft Gottes. Nach Gottes Königsherrschaft zu trachten, bedeutet also, von der Macht des Satans zu fliehen und bei Gott Zuflucht zu finden. Und dann unter dieser Königsherrschaft Gottes zu leben. Nicht mehr das, was andere zum Maßstab erheben oder was ich persönlich als gut empfinde, sondern was Gott will und sagt, hat dann Geltung. Und hier verknüpft, macht Jesus eine sehr gute Verknüpfung mit dem Gebet des Vaterunsers. Kurz zuvor hatten seine Jünger gesagt, lehre uns beten. Und dann sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, so sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese ersten drei Bitten aus dem Vaterunser sind genau das, was Jesus mit nach dem Königreich Gottes trachten meint. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das erste Anliegen des Kindes Gottes ist die Sache Gottes, Gottes Königsherrschaft. Und dann kommt erst die Bitte nach Brot. Gottes Sache steht an erster Stelle und Gottes Sache gilt unserer Aufmerksamkeit. Wenn ich also zuerst nach Gottes Reich trachte, dann wird es plötzlich wichtiger, wo Gott mich sieht, statt wo ich mich gerne sehen würde. Wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, dann wird es plötzlich wichtiger, dass die Gemeinde Gottes genug Geld hat, um Missionare auszusenden, statt noch eine Woche länger im Urlaub zu bleiben, am Strand. Wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, dann wird es plötzlich wichtiger, dass mein Nachbar Gott kennenlernt, weil er ohne Gott verloren ist, statt über seinen unordentlichen Garten zu schimpfen. Jesus fordert uns hier auf, Sorgen ganz bewusst loszulassen, damit wir uns um die wesentlichen Dinge im Leben Sorgen machen können. Wir können ganz getrost von uns wegsehen, denn Gott schaut nach uns. Er schaut danach, was wir brauchen. Und wir können voller Zuversicht unsere Kraft, unsere Zeit und auch unser Geld für Gottes Reich einsetzen. Denn Gott, der Vater, weiß, was wir zum Leben nötig haben. Und ich möchte schließen mit dem Refrain aus dem Lied Nummer 410, welches wir schon gesungen haben. Und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für deine wunderbare Zusage, dass du weißt, was wir brauchen und uns das Nötigste zum Leben gibst. Danke auch, dass wir das schon immer wieder erleben durften, dass deine Zusage wahr ist und dass du uns nicht im Stich lässt. Wir bekennen aber auch, dass wir uns immer wieder viel zu wichtig nehmen. Ja, dass wir deine Sache, dein Reich und die Verkündigung von dieser wunderbaren Botschaft vernachlässigen in unserem Leben. Und wir wollen uns wieder ganz neu voller Vertrauen hingeben zu dir. Ja, bitte gebrauche du uns, um andere Menschen zu erreichen. Wir stehen dir ganz zur Verfügung mit unserem Leben. Amen.